DW Menschen und Märkte.
Versöhnliche Töne. Griechenlands Regierungschef Tsipras in Brüssel. Spiel auf Zeit. Finanzminister Varoufakis bei der EZB in Frankfurt. Deutsche im Konsumrausch. Warum sparen, wenn es keine Zinsen gibt? Und schließlich löst sich ein Problem von selbst? Der Terrororganisation Islamischer Staat scheint das Geld auszugehen. Herzlich willkommen zu unserem DW-Podcast. Mein Name ist Rolf Henkel. Nichts wird so heiß gegessen, wie es gekocht wird. Das gilt auch für Griechenlands neue Regierung. Je öfter und genauer der neue Regierungschef Alexis Tsipras in seine Staatskasse schaut, desto realistischer wird offenbar sein Blick dafür, was möglich ist und was nicht. Jedenfalls werden die Töne aus Athen immer versöhnlicher. Heute war Alexis Tsipras bei EU-Kommissionspräsident Jean-Claude Juncker in Brüssel. Von dort berichtet Andreas Meyer-Feist.
Ein entspannter Auftakt im Blitzlichtgewitter. Alexis Tsipras wie gewohnt ohne Schlips, Jean-Claude Juncker sichtlich gut gelaunt. Küsschen links, Küsschen rechts. Ist das der Beginn einer wunderbaren Freundschaft? Ganz so ist es wohl nicht. Juncker versucht den neuen griechischen Premier an die Hand zu nehmen. Der wehrt sich ein bisschen, beide lachen. Der EU-Kommissionschef wollte von Anfang an zeigen, wer wen führt aus der Krise. Das ist die Botschaft. Tsipras sprach auch mit EU-Ratspräsident Donald Tusk und EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Danach das erste Statement, versöhnlich. Ich bin sehr optimistisch, dass wir eine akzeptable Lösung finden, die auf Gegenseitigkeit beruht, für unsere weitere Zukunft. Zweifel, dass die neue griechische Regierung die finanziellen Verpflichtungen gar nicht mehr erfüllen werde, versuchte Tsipras zu zerstreuen. Wir respektieren die Regeln der Europäischen Union. Wir wollen den bisherigen Rahmen korrigieren, aber nicht zerschlagen. Und wir werden eine Lösung finden für eine gemeinsame Perspektive. Auf Wohlwollen stößt Tsipras bei EU-Parlamentspräsident Martin Schulz. Tsipras sei ein Premier, der für die europäische Zusammenarbeit kämpfe und nicht für eine griechische Trennung. Die eigentlichen Knackpunkte im Kampf gegen eine Pleite des hochverschuldeten Eurolandes sind aber nicht aus dem Weg geschafft. Die Zeit drängt. Ende Februar läuft das aktuelle Hilfsprogramm aus. Gibt es keine Regelung für die Altschulden, dann können griechische Banken bei der Europäischen Zentralbank EZB keine Staatsanleihen mehr hinterlegen als Sicherheit. Die mögliche Folge: Panik auf den Märkten, Zahlungsunfähigkeit. Die EZB drängt aber darauf, dass alle Vereinbarungen eingehalten werden. Die bisherigen Vorschläge aus Athen zur Schuldenentlastung stoßen hier nicht auf offene Ohren. Der Konflikt Griechenlands mit der EZB hat Rückwirkungen auf Brüssel. Bleibt die EZB hart, muss Griechenland zahlen wie bisher ohne Kompromisse. Das bedeutet kein Schuldenerlass, aber auch für eine Umschuldung gibt es offenbar nur geringe Spielräume. Und noch etwas ist ungeklärt. Die neue griechische Regierung will nicht mehr mit der Troika zusammenarbeiten, den Aufpassern der EU-Kommission, der EZB und des Internationalen Währungsfonds. Das stößt auf Widerstand. Egal wie das Treffen in Brüssel endet, eine Schlüsselrolle spielt Berlin. Bundesfinanzminister Wolfgang Schäuble, CDU, wehrte sich unlängst in Brüssel gegen Vorwürfe aus Athen, mitschuldig zu sein am griechischen Finanzdebakel, wegen zu großer Strenge und Unnachgiebigkeit.
Die Ursachen liegen nun weiß Gott weder in Brüssel noch irgendwo außerhalb von Griechenland.
Entscheidende Frage: Was passiert, wenn alle Stricke reißen?
Wir sind entspannt. Die Ansteckungsgefahr in der Eurozone ist gering, Gott sei Dank. Dafür haben wir viel gearbeitet, die letzten 5 Jahre.
Erwartet wird von der neuen griechischen Regierung aus Linkspartei und Rechtspopulisten jetzt ein genauer Plan für das weitere Vorgehen. Ein Plan, der auch die bisherigen Geldgeber Griechenlands überzeugt.
Während sein Chef in Brüssel verhandelte, hat Griechenlands Finanzminister Giannis Varoufakis bei Europas oberstem Währungshüter Mario Draghi für eine neue Schulden- und Sparpolitik geworben. Der neuen Regierung in Athen rennt die Zeit davon. Wenn Ende des Monats das EU-Hilfsprogramm ausläuft, können sich die Kassen des verschuldeten Landes und seiner Banken schnell leeren. Es droht die Pleite. Aus Frankfurt Judith Kösters.
EZB-Präsident Mario Draghi und der neue griechische Finanzminister Giannis Varoufakis. Zwei Typen, wie sie unterschiedlicher kaum sein könnten. Draghi stets korrekt und staatsmännisch im Auftreten, ernste, blasse Miene, die Sorgen um die gemeinsame Währung ins Gesicht geschrieben. Und Varoufakis jung, gebräunt, das Wahlsiegerlächeln noch im Gesicht. Die zwei Männer trafen sich heute im Rahmen der Antritts-Europa-Tour der neuen griechischen Regierung bei der Europäischen Zentralbank in Frankfurt. Inhaltlich gab es einiges zu klären. Die griechische Regierung will kein neues von der EZB mit aufgelegtes Spar- und Reformprogramm unterschreiben. Das alte Programm läuft Ende des Monats aus. Dann könnte die EZB den griechischen Banken theoretisch jederzeit den Geldhahn abdrehen. Die Zeichen stehen also auf Konfrontation. Bei Yannis Varoufakis war davon nichts zu spüren. Gut und sehr offen sei das Gespräch mit Draghi gewesen, sagte er.
I began by expressing my admiration for the way that he has steered the ECB since he took over.
Erst einmal habe er Draghi seine Bewunderung dafür ausgesprochen, wie er die Eurozone durch die vergangenen Krisenjahre gesteuert habe, sagte Varoufakis im Interview mit der ARD. Dann habe Draghi ihm noch einmal genau die EZB-Regularien erläutert. Im Gegenzug habe er Draghi dann erklärt, warum die Politik der Troika, also auch der EZB, Griechenland in eine humanitäre Katastrophe geführt hätte. Inhaltlich schwankt Varoufakis also zwischen Anbiederei und Angriff. Sein Auftreten ist schwer einzuordnen. Klar ist, die neue griechische Regierung um Premier Alexis Tsipras will einen völlig neuen Kurs für Griechenland. Tsipras selbst drückt das so aus.
Griechenland war das Versuchskaninchen der Sparpolitik, einer Politik, die sich als Fehlschlag und als Katastrophe erwiesen hat.
Auch Varoufakis steht für diesen neuen Kurs. Und das macht er auch in seinem Auftreten klar. Nonchalant setzt er sich etwa über mühsam gefundene Sprachregelungen hinweg. Ein Schuldenschnitt für Griechenland kommt für viele europäische Politiker nicht in Frage. Das könnten sie ihren Wählern kaum vermitteln, meinen sie. Also redet man derzeit lieber von verlängerten Laufzeiten. Etwas albern findet er das, gibt Varoufakis zu verstehen.
What we are being proposed, what our partners are telling us in conversations is, look, don't ask for a haircut. We'll give you an extension of maturities and reduction of interest rates. Do you know what that is? It's a haircut.
Ein Haircut, also ein Schuldenschnitt, sagt er, bleibe eben ein Haircut, auch wenn man ihn Verlängerung der Laufzeiten nenne. Um dann smart hinzuzufügen, er könne aber natürlich mit dieser Sprachregelung leben. Es gäbe ja auch in Griechenland Tabu-Wörter für Politiker, etwa Troika und Programm, also Sparprogramm. Damit deutet Varoufakis die Lösung an, auf die es letztendlich in der Eurozone hinauslaufen könnte. Die Europartner machen bei einem Schuldenschnitt mit, der aber nicht so heißt. Und Griechenland verpflichtet sich im Gegenzug zu Reformen, was dann aber nicht Troika-Hilfsprogramm heißen darf. Der griechische Finanzminister Yannis Varoufakis tritt hemdsärmlich auf und extrem selbstbewusst. Auch weil er weiß, dass die anderen Europäer es jetzt wohl oder übel mit ihm und seiner neuen Regierung versuchen müssen, so sie den Griechen noch eine Chance geben wollen. Und danach sieht es aus.
Die Konsumfreude der Verbraucher wird nach Einschätzung des Marktforschungsunternehmens GfK auch 2015 die Konjunktur in Deutschland antreiben. Die Ausgaben der Privathaushalte dürften preisbereinigt um 1,5% zulegen, teilte die GfK am Mittwoch in Nürnberg mit. Das Sparschwein ist also out, Shopping ist in. Die Deutschen, die einst als Volk der Sparer galten, geben das Geld mit vollen Händen aus. Zhang Danhong zu den Gründen.
Die Deutschen sind ein vernünftiges Volk. Sie gehen bei Aldi einkaufen, achten auf das Preis-Leistungs-Verhältnis, drehen jeden Euro zweimal um und legen Geld auf die hohe Kante, um für Unvorhersehbarkeiten und für das Alter vorzusorgen. 2010 legten sie 15% ihres Einkommens zur Seite. In ihrer Sparsamkeit wurden sie nur von den Chinesen geschlagen. Doch das ändert sich. Nun ist Konsum angesagt. Die Kauflaune der deutschen Verbraucher ist so gut wie seit 13 Jahren nicht mehr, sagt die Gesellschaft für Konsumforschung GfK in Nürnberg. Mit anderen Worten, die Sparneigung ist so niedrig wie seit langem nicht mehr. Die Sparrate ist auf rund 9% gesunken. Das hat mit dem gestiegenen Sicherheitsgefühl zu tun.
Die Verbraucher fühlen sich, gerade wenn es um ihre Arbeitsplätze geht und die Sicherheit der Arbeitsplätze, fühlen sie sich im Moment doch überaus sicher,
sagt Rolf Bürkel, Konsumforscher bei der GfK. Weniger Zukunftsangst hebt also die Konsumlaune. Dass die Bundesbürger so wenig sparen, hat aber noch einen anderen Grund.
Was wir haben, ist eine Geldpolitik, die eine Nullzinspolitik fährt. Das bedeutet, dass auch die Altersvorsorgeanlagen bzw. das Sparen an sich kaum noch verzinst wird.
sagt Jan-Philipp Weber, Volkswirt beim Bundesverband der Deutschen Volksbanken und Raiffeisenbanken BVR. Seit September 2014 liegt der Leitzins der Europäischen Zentralbank bei 0,05% und dürfte noch eine ganze Weile so niedrig bleiben. Damit will die EZB die Kredite billiger machen und die Wirtschaft in der Eurozone ankurbeln. Diese Rechnung ist bislang kaum aufgegangen, da es an Kreditnachfrage fehlte. Entfacht hat die EZB einen Boom auf dem Aktienmarkt. Doch davon profitieren die Deutschen kaum. Denn in der Regel zeigen die Deutschen wenig Risikofreude und meiden die Aktien wie der Teufel das Weihwasser. Nur 6% der Bundesbürger reichern ihre Altersvorsorge durch Aktienanlage an, obwohl sie sich aus Renditensicht als die erfolgsversprechendste erweise, so Rolf Bürkel. Statt in Aktien investieren die Deutschen lieber in Möbel oder ein neues Auto. Die Bereitschaft, sich etwas anzuschaffen, ist laut GfK auf ein 8-Jahres-Hoch geklettert.
Die Ausweitung des Konsums in Deutschland hilft den Krisenländern insofern, dass natürlich unsere Importe auch steigen, denn die Konsumenten fragen ja nicht nur Produkte und Dienstleistungen aus heimischer Produktion nach, sondern auch, es werden ja auch Produkte wie zum Beispiel Autos aus anderen Ländern nachgefragt.
So Konsumforscher Bürkel. Mehr Importe verringern zudem den heimischen Handelsbilanzüberschuss, wofür Deutschland regelmäßig von anderen Ländern kritisiert wird. Und mehr Konsum gibt natürlich auch dem deutschen Konjunkturmotor mehr Antrieb.
Der private Konsum ist eine zentrale Größe unseres Wirtschaftswachstums. Er ist, solange er sich solide entwickelt, auch eine Voraussetzung für Wirtschaftswachstum und Wohlstand,
sagt BVR-Volkswirt Weber. Dennoch bleibt Konsum ein zweischneidiges Schwert, denn die demografische Entwicklung in Deutschland wird die Sparrate ohnehin weiter nach unten drücken.
Der steigende Anteil an Ruheständlern in der Bevölkerung wird sich dabei zunehmend dämpfend auf die Spartätigkeit der Bundesbürger auswirken,
meint Jan-Philipp Weber. Schließlich will oder muss man im Alter vom Ersparten zehren. Der BVR rechnet damit, dass die Sparquote ab 2020 auf 7% fallen wird. Da durch die Alterung der Gesellschaft auch das Rentenniveau sinkt, müssen die Deutschen mehr Geld in private Altersvorsorge stecken, sprich mehr sparen. Sonst drohe eine höhere Altersarmut, sagt Rolf Bürkel von der GfK.
Das heißt, wir ziehen momentan eigentlich Konsummöglichkeiten vor, die uns dann in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten fehlen werden.
Eine Sparrate von 10% hält der Experte für vernünftig.
Zum Schluss gehen wir in den Nahen Osten. Die Kriegskasse der Terrororganisation Islamischer Staat ist gewaltig. Zwischen 1 und 2 Milliarden US-Dollar sollen die Dschihadisten des IS angesammelt haben, hauptsächlich durch den Verkauf von Öl, Erpressung und Banküberfällen. Allerdings, eine Armee zu unterhalten und zu bezahlen, ist auch nicht gerade billig. Es gibt immer mehr Anzeichen dafür, dass der Verbrecherbande das Geld ausgeht, berichtet Carsten Kühntop aus Kairo.
Die Herrscher des selbsternannten Islamischen Staats sind Kleinkrämer. Über Einnahmen und Ausgaben führen sie penibel Buch. Einsehbar sind die Bilanzen aber nicht. Alles, was bisher über die IS-Finanzen bekannt ist, sind Einzelberichte und Indizien.
Einnahmequelle Geiselnahme.
Für 2 Japaner verlangte der IS kürzlich 200 Millionen Dollar, eine Rekordsumme. Bis dahin forderte er für westliche Geiseln 20 Millionen Dollar pro Kopf und ließ sich dann auf 3 bis 5 Millionen runterhandeln. Der Wirtschaftsexperte Schwan Solal beobachtet das Geschäftsgebaren des IS.
Das war das erste Mal, dass sie so viel verlangt haben. Und man kann es so interpretieren, dass ihnen das Geld ausgeht. Denn die Kämpfer müssen bezahlen werden und die ganze Logistik.
Letztes Jahr soll der IS durch Lösegeld für Reporter und Entwicklungshelfer mindestens 25 Millionen Dollar eingenommen haben. Derzeit hält er zahlreiche arabische Geiseln, aber nur noch 2 westliche. Und die sind es, die bisher das große Geld brachten.
Einnahmequelle Rohöl.
Laut dem BND wurde bisher überschätzt, wie viel Geld der IS mit dem Ölschmuggel macht. Es seien nicht mehr als 100 Millionen Dollar im Jahr, wahrscheinlich noch weniger. Wegen der Luftangriffe seit August haben sich die großen Spediteure aus dem Geschäft zurückgezogen. Nun läuft der Schmuggel nur noch über den sogenannten Ameisenweg, mühsam von Zwischenhändler zu Zwischenhändler, mit Fahrzeugen, aber auch mit Eseln. In den letzten Tagen versuchte der IS in Richtung des Ölzentrums Kirkuk vorzustoßen. Das könnte zeigen, den Fanatikern geht der Sprit aus.
Einnahmequelle, Steuern und Zölle.
Bringt mehrere Millionen im Monat. Der IS erhebt 10% auf alles, Gewinn wie Kapital. Dazu kommt eine Almosensteuer von 2,5% und Wegezoll. Manche Steuern sind eigentlich Schutzgeld. Doch die Wirtschaft in den beiden großen Städten des IS-Reichs, Raqqa und Mossul, kommt langsam aber sicher zum Erliegen. Deshalb dürften auch die Steuereinnahmen sinken.
Weitere Einnahmequellen?
Sind der Handel mit Raubkunst und mit Menschen, spendenreicher Privatleute am Golf, Drogenhandel, Zigarettenschmuggel. Und durch Bankraub sind, so die UNO, 1,5 Milliarden Dollar in die IS-Kassen geflossen.
Die Bilanz?
Keine andere Terrororganisation hatte jemals vergleichbar hohe Einnahmen. Um aber einen richtigen Staat am Laufen zu halten, ist es viel zu wenig. Der IS ist wie eine Heuschrecke. Sie verzehrt alles, produziert aber nichts und braucht immer neue Felder mit frischem Grün. Schwan Solal.
Sie kontrollieren ein großes Gebiet, das aber isoliert ist und wo nicht viel hergestellt wird. Ihrer Bevölkerung geht es immer schlechter, die Wirtschaft kollabiert. Da gibt es immer weniger zu plündern. Die Geschäfte, die Banken sind ausgebeutet. Die Ressourcen sind irgendwann erschöpft. Und dann werden sie einfach kein Geld mehr haben.
Das war ein Beitrag von Carsten Kühntop aus Kairo. Und das war es auch in unserem Wirtschaftspodcast. Redakteur im Studio war Rolf Henkel, in der Technik war Jan Eisenberg. Wir sagen Tschüss.
Das war ein Podcast der DW. Mehr Informationen im Internet unter www.dw.de/wirtschaft.